Kapitel 1 Malia Majun. Wissen heißt begreifen. Begreifen heißt besitzen. Besitzen heißt verlieren. Aus den Kleinodien des Orakels von Takes. Am Anfang glaubte sie, das Schreien würde nie verstummen. Für immer würde es durch den Hangar brausen, als Echo von Wänden und Schutzschirmen widerhallen, bis alte Schreie von neuen Schreien überlagert würden. Wie ein Sturm, der sich näherte, waren die Schreie immer lauter geworden. Sie kannte den Sturm aus dem Tal. Dort hatte der Hauch erst Blätter, dann kleine Zweige bewegt, bis große Äste und schließlich allerorten unbefestigte Gegenstände vom Wind umhergefegt wurden. Damals war es ebenfalls unfassbar laut gewesen. Doch der Gesang des Winds zu Hause war anders. Der Sturm hatte gebrüllt, aber wie ein Lied. Immer hatte man das Gefühl gehabt, dass gleich der Text verständlich würde. Wortfetzen, Laute, einzelne Silben. Man musste sie nur zusammenfügen, um zu erkennen, was der Wind einem davor sang. Im Wind gab es Geister, hatten die Alten berichtet. Sternfeuer hatte man sie genannt, die bunten Funken, die im Spiel der Luftwirbel tanzten. Glaubte man den Alten, sangen die Sternfeuer im Wind. Sie berichteten von Geheimnissen, die keiner der noch Lebenden kannte. Der Luftstrom wisperte in diesen alten Geschichten angeblich von Zugangsdaten, von der Technik des weisen Zen und von den großen, aber gutartigen Monstern mit der goldfarbenen Mähne. Aber sie kannte niemanden, der noch lebte und der die Stimmen der Ahnen hören und verstehen konnte.
Bald lebe auch ich nicht mehr. Kann ich einer der Ahnen werden, die durch das Tal geweht werden, wenn ich fern der Heimat sterbe?
Die Schreie der Verletzten waren nicht wie die Stimme im Wind. Sie waren verständlich. Einige waren noch klaren Geistes. Sie riefen Dinge wie Hilfe oder so helft mir doch. Andere brüllten Drohungen, beschimpften den Feind mit ihrem letzten Atemzug. Etliche hatten Halluzinationen, weinten, schrien nach ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrer geliebten Frau oder den Kindern. Sie waren eine Kakophonie der menschlichen Empfindungen, diese Schreie. Liebe, Hass, Verzweiflung, Mut, all das war vorhanden. Wussten sie, ob es noch Menschen gab, die ihnen zuhören konnten? Wieder war da dieses tiefe Brummen, das die Ankunft der Gegner in ihrem Teil des Hangars ankündigte.
Verstehen sie unsere Sprache? Können sie überhaupt wahrnehmen, was wir äußern?
Bislang hatte sie keinen der Angreifer zu Gesicht bekommen. Sie steckten in Tanks, die ein wenig wie schwebende Nieren aussahen. Große Nieren, mehr als lang genug, dass sich darin zwei Menschen hintereinander legen konnten. Sie hatte es noch lernen müssen, die alte Faustregel, halb so dick und doppelt so lang wie breit. Das ist bei der Niere optimal. Die attackierenden Tanks entsprachen dieser Vorgabe. Etwa 2,5 Meter breit und etwas über 1 Meter hoch. Ihre Oberfläche schimmerte im Licht des Hangars. Manchmal war sie überzeugt, dass sie grünfarben waren, dann changierte die Oberfläche wieder, ein Welleneffekt zog über die fliegende Niere, vom Heck zum Bug. Dabei änderte sich die Farbe für 2 oder 3 Augenblicke, statt grün leuchtete sie in einem intensiven Blauton. Danach begann der Welleneffekt erneut und die Farbe änderte sich wieder auf grünlich. Ja, Kontogrün, Xuni-Blau. Das blieb viele Minuten so, bis der nächste Welleneffekt auftrat. Vorsichtig drehte sie den Kopf, um den linken Teil ihres Blickfelds besser im Auge zu behalten. Von dort waren die letzten 3 Tanks gekommen. Die Gebilde hatten sie ignoriert und waren stoisch durch den Hangar geschwebt, fast lautlos, von links nach rechts durch ihren Wahrnehmungskorridor wandernd, wie Figuren in einem Schattentheater. Immer wenn die Tanks wieder aus ihrem Sichtbereich verschwunden waren, verstummte einer der Schreienden
aus dem Chor der Verdammten. Sie wusste nicht, ob die Gegner den Unglücklichen gleich vor Ort töteten. Vielleicht waren die Tanks auch fliegende Organentnahmestationen. Malia Majun spürte ein Würgen in der Kehle. Sie durfte darüber nicht nachdenken. Eigentlich durfte sie auch keine weitere Sekunde tatenlos herumliegen. Sie schrie nicht, war nicht schwer verletzt. Sie versuchte sich zu erinnern. Gemeinsam mit dem Spähtrupp hatte sie den Hangar erkundet. 4 Personen hatte sie ausgewählt, um sie zu begleiten. Yannick Maigon war einer von jenen, die beim ersten Rundgang in ihrer Gruppe waren. Sie wollte Menschen, auf die sie sich verlassen konnte. Sie war sich sicher. So sicher, dass keiner von ihnen einen der Hinweise gesehen hatte, die später zur Katastrophe führten. Im Hangar waren Raumschiffe geparkt, die wie schwebende Tropfen aussahen. Wenn im Tal der Wasserfall durch kleine Kanäle abfloss, traf er manchmal auf hölzerne Wehre, die das Wasser aufhielten. War das Wehr verschlossen, kamen nur Tropfen hindurch, besonders große Tropfen. Diese hatten genauso ausgesehen wie die Schiffe. Nur, dass die Spitze des Tropfens nicht der Schwerkraft gehorchend vertikal ausgerichtet war, sondern bei den Raumschiffen horizontal in die Leere hinausdeutete.